Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Markus Nevi. Markus Nevi war Nummer 70 der Welt, auch ein ehemaliger Top 100 Spieler und er hat gespielt an der legendären Bredelle. Aufmerksame Hörer von D76 Club wissen, dass die Bredelle im Ruhrpott ist. Rot-Weiß-Hagen, legendärer Club von Alexander von Hugo, Jens Wörmann, Michael Kohlmann, you name it. Markus, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Herzlichen Dank, Tom. Und wenn du die legendäre Reihe hast, darfst du natürlich Katze Brasch nicht vergessen, der auch an der Bredelle gespielt hat.
Guck mal, der legendärste kommt noch. Und eine ganz, ganz spannende Anekdote, das ist unser Cliffhanger für diese Folge jetzt, für die weiblichen Hörer. Die werden wir vielleicht auch noch auflösen, weil Katze Brasch was ganz Besonderes an der Bredelle vollbracht hat, wie ich im Vorgespräch netterweise erfahren durfte. Du hast Davis Cup für Deutschland gespielt. Welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 70er-Jahrgang.
70er.
Das heißt, wir sind genau die Generation nach den drei Leuchtsternen, sozusagen Kometen. Nein, nicht mehr Kometen. Sie waren ja wirklich sozusagen Nordsterne. Mhm. Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich.
Wenn du mich fragst, Becker 67er, Steffi Graf 68er Baujahr und Stich 68er.
Auch 68er.
Ja, okay. Und dann kamt ihr so hinterher. Habt ihr euch in der Jugend nochmal beschnuppert oder hast du so als, sag ich mal, jüngster Knabe die dann gesehen bei den Knaben oder Junioren oder hast du die irgendwie wahrgenommen?
Nein, wir haben ja damals in der Jugend immer sozusagen, einmal warst du der ältere Jahrgang, einmal warst du der jüngere Jahrgang. Das heißt, also unsere Generation war ja die Generation 69-70, 70-71 und da waren Steffi, Boris und Michael hat gerade vor uns, sodass wir mit denen eigentlich nie direkt in der Jugend Kontakt hatten.
Wie gut warst du in der Jugend? Hast du das jüngste Turnier mal in Detmold gespielt?
Ach, selbstverständlich, also sozusagen.
Guck mal, da bin ich großer Sponsor des Fair Play Awards. Das hat gerade jetzt wieder stattgefunden. Ja. Wie weit bist du da gekommen bei dem jüngsten Turnier?
Ich habe es, glaube ich, einmal gewonnen und einmal bin ich Dritter geworden. Bad Salz Detfurt und Detmold, das mit der großen Saline, das ist mir sozusagen immer in Erinnerung geblieben, weil ich habe als Kind unter Heuschnupfen gelitten. Mhm. Das heißt, immer sozusagen, wenn im Frühjahr die Pollen kamen, habe ich mein Trainingslager auf Jüst oder Wangerooge aufgeschlagen, weil da gab es ja keine Pollen, da konntest du dann auch trainieren. Und deshalb war, sag ich mal, in Ostwestfalen sozusagen das jüngste Turnier mit der großen Saline, einmal durch die Saline laufen und die Lunge war frei.
Ah, okay, verstehe. Aber dann das heißt, du warst im jüngsten Alter schon bundesweit erfolgreich. Und ging das in der Jugend so?
Bei mir ging das, Tom, so wellenmäßig. Ich war von 8 bis 10 war ich sehr gut. Dann war ich, sag ich mal, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden von 10 bis 15 und mit 15 ging es dann steil nach oben.
Okay. Und dann habe ich gelernt, hast du mit 18 schon Bundesliga gespielt?
Ja,
wie kam es dazu und bei welchen Vereinen hast du gespielt? Wie war da so dein Track Record? Also angefangen hast du nicht bei Rot-Weiß-Hagen logischerweise, sondern?
Nein, angefangen Tennis zu spielen habe ich in Iserlohn am Seiler See. Mhm. Auch eine Anlage, sag ich mal, sehr schön gelegen. Bin dann zum Ruderclub Hamm gewechselt, habe die meiste Zeit am Ruderclub Hamm gespielt. bin dann zu THC Münster gewechselt, ins schöne Münsterland. Das hatte sozusagen Trainergründe, weil es gab einen ganz fantastischen Trainer im Bezirk Münsterland, das war der Dieter Scherzer. Und mit dem habe ich dann sozusagen wirklich diesen Aufschwung von 15 bis 18 erlebt, wo ich mich dann wirklich nach vorne in die nationale Spitze gespielt habe. Und als ich dann mit 17 schon so gut war, war natürlich THC Münster nicht mehr die Liga, die ich mir gewünscht oder für mich gesucht habe. Und dann kam vom legendären Werner Köster aus Hagen sozusagen das Angebot, ich könnte in die Regionalliga nach Hagen wechseln. Und dann bin ich 87 nach Hagen gewechselt oder 86 im Winter in dem Glauben, 1987 dann Regionalliga mit Rot-Weiß-Hagen zu spielen. Aber einer hat zurückgezogen, ein Platz wurde frei und im Winter musste dann auf einmal ein Relegationsspiel her, was in der legendären Tennishalle bei Rot-Weiß-Hagen stattgefunden hat. Wieso legendär? Ich glaube, es war die zweitschnellste Halle Deutschlands. Das war sozusagen härtester Nadelfilz, den du dir vorstellen kannst. Da konntest du eigentlich nur Aufschlag, Return und vielleicht noch einen Schlag spielen und dann war der Ballwechsel eigentlich zu Ende. Und wir hatten sozusagen den übermächtigen Goliath Etof Essen zu Hause und haben ihn dann sozusagen besiegt. Und so fing ich dann mit 18 oder mit 17 an, in der ersten Saison gleich Bundesliga in Hagen zu spielen.
War das ein Ruhrpott-Derby und war da richtig was los?
Da war richtig was los und Etof Essen war natürlich zu der Zeit, sag ich mal, der Vorzeige- und Renommierverein.
Die waren so Bayern München ein bisschen
damals. Ja, die waren so Bayern München, ne? Und die kamen auch dahin sozusagen, wir waren sozusagen die mit der einfachen Ausstattung, das waren die sozusagen mit dem großen Flair der weiten Welt. Und für die war auch ganz klar, das Relegationsspiel gewinnt Etof Essen. Ne? Also es war eine Riesensensation, dass Rot-Weiß-Hagen das Relegationsspiel gewonnen hat.
Haben die mit voller Kapelle gespielt? Ich glaube, Erik Jehlen war da.
Gespielt. Ja, ja.
Stark. Großartig. Das sind ja die Geschichten, die man gerne hört. Also wenn im Prinzip Curry Pommes gegen Roastbeef mit Bratkartoffeln gewinnt.
Genau.
Na? Um mal in dem Bild zu bleiben. Ja, also großartig. Und dann hast du ja legendäre Mannschaftskameraden gehabt. Wir haben eben ja schon ein paar Namen aufgezählt. Was macht die Bredelle so besonders? Jetzt hat dort jüngst, also habe ich es den sozialen Medien entnommen, wieder ein Challenger-Turnier stattgefunden, die Wortmann Open. Mhm. Also ich glaube, da haben auch dann alte Legenden wieder den Schläger in die Hand gegriffen. Und ich habe mir auch von anderen Bundesligaspielern erklären lassen, wie es war, auswärts zu spielen an der Bredelle. Also die hatten Angst, wenn sie einen Kick auf die Rückhand bekommen haben und mit der Rückhand den Return logischerweise spielen sollten, dass irgendein Fan den Arm festhalten würde, hat mir mal einer vertraulich erzählt. Kannst du das mal, du lachst, das in Worte fassen? Was war da das Besondere an diesem Ort? Also die Gegner hatten einen braunen Streifen in der Hose teilweise, wenn sie auswärts spielen mussten.
Es hatte sicherlich die höchste Zuschauerdichte, die es in der Bundesliga je gab, weil die Anlage war doch relativ klein. Es gab einen schönen Center Court, der hatte aber wenig Fassungsvermögen. Und dann gab es diese berühmten, ich weiß nicht, ob das eine Rot-Weiß-Hagen-Sonderanfertigung war aus dem Stahlbau, weil es gab ja auch viel Stahlbau in Hagen und Umland. Das waren quasi Gestelle, die auf vier Rädern montiert waren und die du dann um 90 Grad gestürzt hast und kriegtest du sozusagen dreireihige Bankreihen hin. Und die wurden sozusagen wirklich bis an den Zaun geschoben, an den Platz ran. Und füllten dann in zwei, drei Reihen hintereinander, hatten sie den Sand so aufgeschüttet, dass sie immer diese Bankreihen reinschieben konnten. Und dann kriegtest du wirklich drei Mini-Center-Courts. Und der Center-Court war natürlich legendär. Der hatte, wie, sag ich mal, damals auf den großen Anlagen an der Seite nicht die 1 Meter hohen Zäune, sondern nur die 30 Zentimeter hohen Zäune, sodass, wenn du in der ersten Reihe saßt, nicht auf irgendeinen Pfosten geguckt hast, sondern volle Sicht auf den Platz hattest. Ne?
Aha. Das ist sehr stark. Und war das unfairer als an anderen Bundesligaspielorten oder haben die da eine falsche Wahrnehmung gehabt?
Ich würde nicht sagen unfair. Also das Hagener Publikum oder das Sauerländer Publikum, das war ein sehr faires Publikum, aber es war, sage ich mal, ein sehr herzliches Publikum und stand halt begeistert hinter der Mannschaft Rot-Weiß-Hagen, weil wir halt nicht eine dieser Großstädte waren mit den großen, schönen Clubs, wo irgendwelche ATP-Turniere oder World Team Cups stattgefunden haben. Und es war alles etwas kleiner, etwas bescheidener. ich sag mal, der große sozusagen Sponsor war Douglas und Hussel, also die Familie Kreke mit ihrem Firmenimperium, die ja damals sozusagen Buchhandel, Süßwarenhandel und Kosmetikhandel hatten. Und das werde ich auch nie vergessen, als wir dann abgestiegen sind, 87 und 88 wieder aufgestiegen sind. Dann ist sozusagen der Herr Kreke, der CEO von Douglas, mit seinem Privatflugzeug von Bamberg nach Hagen geflogen, um die Ergebnisse und Bilder zu bringen. Und am nachts, als wir ankamen mit den Autos aus Bamberg, lag dann schon die druckfrische Zeitung da, Hagen wieder aufgestiegen.
Wow, das ist ja stark. Also schon mit Leidenschaft dann auch Mäzene.
Ja,
Sponsoren
das
gewesen.
Dir, sag ich mal, das war ja damals, sag ich mal, gab es ja wenig sozusagen Zentralvermarktung, sondern Mäzenatentum sozusagen war der Grund, sag ich mal, warum es, sag ich mal, jetzt gerade in den kleineren Städten Bundesliga-Vereine gab. Und das war, sag ich mal, Werner Köster und Hans-Jörg Kreke sozusagen, die beide sozusagen maßgeblich damals Rot-Weiß-Hagen unterstützt haben.
So wie heute vielleicht ein Herr Lamberts, hätte ich was gesagt, Herr Bühlbecker mit seinem Lebkuchen da in Aachen ein Team sponsort. So waren es damals ja an verschiedenen Orten andere Mäzene, die da sich engagiert haben für unseren weißen Sport. Ja. Warum endete das irgendwann und siehst du eine Chance, dass da irgendwann wieder Tennis-Bundesliga in Hagen stattfindet?
Du, ich glaube, im Tennis wandelt sich ja zurzeit ganz viel. Und wie gesagt, es kommt sicherlich immer auf die Sponsoren an. Es kommt aber sicherlich auch ein bisschen auf den Leistungsstützpunkt drauf an. Ich meine, Rot-Weiß-Hagen war damals nicht weit entfernt vom Westfälischen Tennisverband. Das Leistungszentrum war in Cham und ist heute ja immer noch in Cham, was mittlerweile auch ein Bundesstützpunkt ist. Und ich glaube, so, also wenn du sozusagen jemanden hast, der sponsert, wenn du begeistertes Publikum hast und wenn du noch ein Leistungszentrum in der Nähe hast, sind das, glaube ich, drei gute Voraussetzungen, um ein Bundesliga-Team auch wieder sozusagen zu schaffen. Weil ich glaube, das Wichtigste, das darf man ja nicht vergessen, klar, es gab damals Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich und größere Sponsorengelder, aber ich sag mal, wir, die, sag ich mal, am Anfang gerade auch in der Bundesliga ja wirklich noch im dritten, vierten, fünften Glied standen, bevor wir dann unsere eigenen Profikarrieren aufgebaut haben. Für uns war die Bundesliga die große Finanzierungs- und Einnahmequelle, also viel, viel größer als Preisgelder oder Sponsorenverträge. Das war dagegen sozusagen wirklich vernachlässigbar. Was aber viel, viel wichtiger ist, und ich glaube, das ist heutzutage wichtig, auch wenn du mit Jugendlichen sprichst und deren Eltern, wo hast du eigentlich deinen Trainingsstützpunkt? Und auf deine Frage, wieso bist du denn nach zwei so tollen Saisons, 87, 88, 89 zu Grün-Weiß-Mannheim gewechselt, dann ist das genau das Argument. Das Wichtigste, was du eigentlich brauchst, ist ein Heimatverein, der für dich Trainingsstützpunkt ist. Also du brauchst sozusagen einen Trainingsstützpunkt, weil du musst ja irgendwo trainieren. Du brauchst Plätze, sowohl im Winter wie im Sommer. Du brauchst einen Trainer. Und das war für mich damals auch der Grund, 89 zu Grün-Weiß-Mannheim zu wechseln, weil da gab es halt damals sozusagen wahrscheinlich den erfolgreichsten deutschen Tennistrainer, den Deutschland je gehabt hatte. Ich glaube, es gibt keinen deutschen Tennistrainer, der mehr Top-100-Spieler produziert hat als Helmut Lüthi. Und Helmut Lüthi war sozusagen Bundesliga-Coach in Grün-Weiß-Mannheim und hatte halt das Lüthi-Team. Und das Lüthi-Team, das war sozusagen halt der Ganzjahresstützpunkt. Und das hat mich damals bewogen, 89 dann nach Mannheim zu gehen. Und 89, 90 und 91, 90 nach Mannheim zu gehen, 90, 91, 92, die drei Jahre in Mannheim zu spielen. Und vorher von 87 bis 89, drei Jahre bei Rot-Weiß-Hagen zu spielen.
Was ich gelernt habe, ihr habt auch unglaublich hart und gut trainiert und euch auch so auf die Turniere vorbereitet. Ne? Also ihr hattet dann bei dem Bundesliga-Verein logischerweise euer Team beisammen über 6, 7 Wochen und dann habt ihr es euch jeden Tag gegeben auf dem Court, seid dadurch so auch besser geworden tendenziell, um dann entsprechend dann bei den US Open oder wo auch immer aufzuschlagen auf der Welt. Ist das richtig, dass das so richtig auch ein Trainingslager war und nicht nur das Punktspiel?
Ja, also ich glaube, das war auch ganz wichtig und das ist das, was, glaube ich, was heute, es gibt ja kein richtig und kein falsch, es gibt kein gut und kein böse, es gibt kein weiß und kein schwarz, aber das, was es damals gab, damals waren wir anfangs, sage ich mal, noch wirklich, also es waren 6er-Bundesliga-Teams und wir waren, als ich angefangen habe, war die Regelung so, du durftest ein Ausländer haben und 5 deutsche Nachwuchsspieler, die gespielt haben. Und das hat es ja überhaupt erstmal ermöglicht, sage ich mal, 5 deutschen Nachwuchstalenten die Chance zu geben, sowohl die Trainingsmöglichkeiten als auch die Finanzierung zu haben. Dann kam das berühmte Bosman-Urteil, was dann dazu führte, es durfte ein Weltausländer haben und beliebig viele europäische Ausländer. Und dann fing es ja schon an, dass, sag ich mal, halt es Bundesliga-Teams gab, wo 3 Spanier spielten oder sowas. Ne? Und das Namen wurde dann für uns natürlich schwieriger. Aber jetzt nochmal zurückzukommen daher, das, was halt auch so herzlich in Hagen, aber auch bei Grün-Weiß-Mannheim, Rot-Weiß-Hagen und Grün-Weiß-Mannheim war, ist, wie du gesagt hast, man hat halt von montags bis donnerstags im Heimatverein trainiert als Bundesligamannschaft zusammen. Die waren alle da. Das waren sozusagen keine Legionäre, die freitags und sonntags fürs Bundesligaspiel eingeflogen wurden und ansonsten nie gesehen, die auch nicht wussten, wo die Umkleide ist, sondern wir waren da wirklich zu Hause und die Clubmitglieder konnten halt beim Training zuschauen. Du hast auch mal irgendwie eine halbe Stunde mit irgendeinem Clubmitglied gespielt. Also es hatte noch so ein bisschen diesen persönlichen Touch und das Kennenlernen, aber was du sagst, ganz, ganz wichtig, du warst halt wirklich 7 Wochen miteinander zusammen und warst halt 7 Tage die Woche miteinander zusammen. Montags war meistens trainingsfrei oder zumindest ein halber Tag trainingsfrei nach dem Freitag-Sonntag-Spieltag, aber ab Montagnachmittag warst du als eine Mannschaft geschlossen zusammen.
Und so konntet ihr eine Bindung herstellen für das gesamte Umfeld mit allen Stakeholdern. Die Presse war entsprechend dann auch da und eingebunden. Ihr wart ansprechbar.
Genau.
Sicherlich war es manchmal auch ein bisschen nervig und nicht so war es ein bisschen anstrengend auch mal, wenn ihr hart trainiert habt, dass die in Anführungsstrichen euch dann zugetextet haben? Oder hast du gesagt, weil man war ja jetzt mit 22 und in jungen Jahren nicht immer monsterprofessionell und hat dann vielleicht auch mal gesagt, jetzt lass mich doch mal 5 Minuten in Ruhe hier. Oder wenn man gerade 6-7 den dritten verloren hat, oder wie Alexander von Hugo mit Ganzkörperkrämpfen da oben war und dann irgendeine Treppe runtergetragen musste, das muss man nachhören in einer alten Folge dann, mit dem Langen. Kannst du sagen, dass das manchmal auch anstrengend war, dieses so nah die Leute an sich ranzulassen, oder sagst du, alles super, alles cool?
Nein, also sicherlich gab es auch anstrengende Momente, aber auf der anderen Seite, sag ich mal, muss ja auch sagen, es ist ein Geben und Nehmen und die Leute haben dich ja dann auch wirklich bis zum letzten Ball angefeuert am Freitag und am Sonntag. Viele, sag ich mal, sind ja wirklich von Hagen oder von Mannheim bis nach Hamburg oder München zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Also wenn du dir überlegst, was da die Fans sozusagen auch auf sich genommen haben, morgens um 4 in Hagen ins Auto, damit sie morgens um 10 irgendwie bei Efitos München auf der Anlage sein können. Also das ist ja schon irgendwie wirklich fantastisch. Und da musst du das ein oder andere Zutexten sozusagen auch akzeptieren, auch unter der Woche. Das würde ich aber auch noch nicht mal als Zutexten nehmen, sondern das ist dann einfach ein Austausch. Und wenn es genug ist, sage ich mal, dann gehst du halt einfach in die Umkleide und da folgt ja auch keiner in die Umkleide. Also das passt dann schon. Ich glaube, dass das, was schwieriger ist, aber das ist auch menschlich, wenn dann sozusagen am Zaun der bessere Coach steht und dir erklärt, wie du Tennis zu spielen hast und du sagst, du weißt genau, was du jetzt gerade tust und dann kommen da so schlaue Kommentare, ja, du musst ihm doch mehr Slice auf die Rückhand spielen. Das sind dann mehr so, also ich glaube, es ist mehr inhaltlich manchmal nervig, als wirklich sozusagen die Zeit oder den Austausch, den du mit den Menschen hast, das ist eigentlich sehr herzlich und sehr kameradschaftlich, auch mit den Fans.
Und das war ja auch ein Teil des Erfolges der alten Tennis-Bundesliga. Um das Thema abzurunden, bevor wir gleich noch auf, apropos Umkleide, Katze Brasch zu sprechen kommen und auch auf Niki Pilic natürlich zu sprechen kommen, der dein Davis Cup Coach auch war und deine Länderspiele, deine Davis Cup Spiele, die du absolviert hast. Um das vielleicht nochmal abzurunden, ich habe letztens einen Bundesliga-Manager auch vorgeschlagen, eigentlich brauchen wir eine Ausländerquote, also ich habe zweite Bundesliga zugeschaut, Club an der Alster spielte gegen irgendeine Mannschaft und die spielten mit 6 Ausländern. Die anderen. Und der schlechteste war ATP 590, geiles Tennis, super Jungs, guter Spirit, auch beim anderen Team und so. Und Alster spielte im Prinzip mit 6, überspitzt gesagt, Hamburger Jungs, aber die waren eher so aus Norddeutschland, aus dem norddeutschen Raum, waren 100, 200 Zuschauer da, Wahnsinnstennis, ich war glücklich, für mich war die Welt in Ordnung. Aber hab mir auch natürlich die Frage gestellt, naja, brauchen wir nicht dann doch. Und in anderen Ligen in Europa, Bosman-Urteil hin oder her, gibt es ja auch Quoten. Das wissen wir beide. Da gibt es Regelungen, die ich jetzt hier nicht einwandfrei zitieren kann, aber Schweiz und so, in Frankreich, in anderen Ligen, da spielt dann irgendwie ein Ausländer vorne und dann Rest aus dem eigenen Land. Wärst du dafür, weil das eben der finanzielle Grundstock ist, um die Saison zu finanzieren, dass wir da relativ konsequent auch Deutsche oder vielleicht sogar Leute aus der Region, Stichwort Kamena in Hagen, you name it, die Hannoveraner dann entsprechend beim HTV Hannover, keine Ahnung, einfach nur, weil nur so auch dann die Zuschauer sich mit den Spielern identifizieren. Wenn da irgendjemand eingeflogen kommt, den kein Arsch kennt, dann wird es auch schwierig für den Zuschauer, oder?
Genau, also ich glaube, du musst ja drei Dimensionen unterscheiden. Du musst auf der einen Seite hast den Sponsor, was ist das Ziel des Sponsors, ne? Und wenn der Sponsor sagt, ich will Erfolg um jeden Preis und das möglichst günstig, dann nimmst du halt sozusagen die Ausländer, die du irgendwo auf der Welt einkaufen kannst, wenn das die Motivationsquelle ist. Wenn du jetzt aus der Zuschauersicht guckst, die wollen auf der einen Seite, wie du richtig gesagt hast, gutes Tennis sehen, wollen auf der anderen Seite aber auch wissen, wenn sie auf den Platz gucken, wer ist jetzt eigentlich von meinem Team und wer ist von der Gastmannschaft. Die wollen sozusagen nicht fragen, zwischen Gast und Gast und Gast und Heim sehe ich eigentlich keinen Unterschied, weil ich kenne sowieso keinen auf diesem Platz. Also nur zum Tennis zu kommen, ich glaube, das macht den Reiz nicht aus. Und für die Nachwuchsarbeit, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du, so wie mir 1987 von Rot-Weiß Hagen die Chance gegeben wurde, dass du einfach sozusagen da mitspielen kannst. Und wenn du unten, ich meine, ich glaube, heute darfst du es ja sagen. Ich habe damals 1987 war mein erstes Salär bei Rot-Weiß Hagen 900 D-Mark im Monat. Ja, das war mein sozusagen Salär und das war für mich aber unendlich viel Geld. Also 900 D-Mark im Monat. Damit konnte ich locker, sage ich mal, meine Tankrechnung und meine Inspektionen bezahlen und das Auto war flott. Ne?
Absolut. Und ja, ich habe durchaus gehört, dass einige Spieler auch sechsstellig D-Mark dann erhalten haben bei dem einen oder anderen Verein. Und dann, ja, ist die Saison halt erstmal vernünftig finanziert und dann kann man sich eben auch erlauben, nach Australien oder wohin auch immer zu fliegen, ne?
Genau. Also insofern, ja, wenn du meine persönliche Meinung hören möchtest, ich bin dafür, für sozusagen, dass es eine Nachwuchsquote gibt und die Nachwuchsquote, das hat nichts mit Nationalismus zu tun, muss dann halt sozusagen eine Deutschquote
Nein,
sein. Eine
nein.
Regionalquote würde ich jetzt nicht machen, weil letzten Endes, wenn der Verein das leistet, was ich am Anfang gesagt habe, dir wirklich unterjährig Trainingsstützpunkt zu sein, dann ist egal, ob du aus München, Hamburg oder Bonn kommst, wenn du in Berlin spielst, bist du sowieso 20 Wochen im Jahr da, weil du musst ja trainieren, und hast damit sozusagen den Bezug zum Club.
Ja, verstanden. Ich glaube, das ist sogar fast Konsens. Also ich höre ganz selten jemanden, außer es ist jemand wirklich, der Mäzen und sagt, ich zahle den ganzen Bums. Jetzt möchte ich, genau, Erfolg um jeden Preis und hole mir dann irgendwoher eben die besten sechs. Aber ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum das Produkt Tennis-Bundesliga, was ja ein Relaunch erfahren hat, auch, wie wir wissen, durch Vierermannschaften. Dadurch spart man logischerweise eigentlich ein Drittel schon mal ein im Vergleich zu einer Sechsermannschaft. Also insofern, ich glaube, dass das vielleicht ein Schlüssel ist für die Zukunft, dass zumindest die Hälfte vielleicht aus Deutschland kommen muss, wohl wissend, dass die deutschen Spieler teurer sind als die anderen Spieler aus den anderen Ländern.
Genau.
Wärst du denn dafür, dass man das Clubhaus oder die Umkleidekabine an der Bredelle umbaut, wenn Carsten Brasch da wieder erscheint? Oder meinst du, das sollte alles so bleiben? Gibt es da eine lustige Anekdote, an die
Ich
du dich
sehe,
erinnerst?
du spielst auf eine berühmte Geschichte an. Und zwar, wir waren damals so aufgestellt, an ein spielte Juan Avendano, an zwei spielte Katze Brasch. Und der Center Court war mit dem Clubhaus direkt vor dem Platz M gelegen. Und wir saßen dann oben in den Fensterbänken. Die waren sehr, sehr flach in diesem Clubhaus. Im ersten Stock waren die Umkleidekabinen, also nicht wie heute unten die Umkleiden, oben sozusagen das Clubhaus, sondern an der Bredelle genau umgekehrt. Unten das Clubhaus, oben die Umkleidekabinen. Und Juan Avendano, wer es googeln will oder auf Wikipedia nachgucken, legendärer spanischer Tennisspieler, spielte sozusagen sehr langsam, aber sehr präzise. Du dachtest immer, gegen den kannst du gar nicht verlieren. Wenn du dann mit ihm gespielt hast, sozusagen, stelltest du fest, gegen den kann ich eigentlich gar nicht gewinnen. Also legendär Juan Avendano, ganz toller Mensch auch. Und er hat es dann wirklich nach Stunden, ich glaube, es waren 4 Stunden, geschafft zu gewinnen. Und Katze war dann so begeistert oben im Fenster, dass er die ganze Zeit zugeguckt hat nach seinem Match, noch nicht mal geduscht hatte, und tanzte dann im Fenster und war bis zur Kniescheibe sozusagen sichtbar, und auch in ganzer Fülle. Und das war natürlich ein Bild für die Götter, wie wir alle Juan Avendano angefeuert haben und gratuliert haben für seinen Sieg. Schau, kriegten sozusagen noch das gewisse Schmankerl dazu.
Stark. Juan Avendaro.
Avendano.
Avendano. Also ich kenne wirklich viele, viele Tennisspieler. Von dem habe ich noch nicht gehört. Da muss man echt mal.
1,60 Meter groß, Rechtshänder, ganz klassischer Stil, Rückhand, sage ich mal, wirklich Drive. Also der Ball hatte null Drall oder Slice.
Ja.
Topspin gab es in seinem Vokabular noch nicht. Aber ich glaube, du konntest ein Zündholz irgendwo in den Platz stellen. Wenn ihn das Zündholz jemand getroffen hat, dann Juan Avendano.
Wow. Stark, stark. Und der hat vorne bei euch gespielt an der Bredelle.
Genau, das war die Nummer eins.
Das heißt, du hast auch, das hört man ja raus, so wie viele meiner Gäste hier, die Bundesliga-Zeit genossen. Du hast immer gerne im Team gespielt und dann wurdest du irgendwann für Deutschland nominiert. Der legendäre Niki Pilic war euer Coach. Da gibt es viele lustige Zitate auch. Auch da muss man sagen, Niki Pilic, eine ganz, ganz große Legende des deutschen Tennissports.
Definitiv.
Die jungen Hörer, die jetzt sagen, wer ist Niki Pilic? Ne? Also mehrfach den Davis Cup gewonnen als Coach mit Becker, Stich und Konsorten. Wie war das für dich, als du damals nominiert wurdest? Erinnerst du dich, dass da wahrscheinlich ein Anruf kam oder wurdest du per Post eingeladen? Oder wie lief das?
Nee, das war, ich hatte ja das Glück, dass ich mit 20 in den B-Kader aufgenommen wurde, sozusagen in die Generation nach Thore Meinecke, Michael Stich. Wir hatten alle den legendären Karl Mailer als Trainer. Dann war für uns, sage ich mal, nicht der nationale Stützpunkt Hannover, wo ja eigentlich das DTP-Leistungszentrum stand und steht, sondern Niki Pilic hatte ja am Olympiapark seine eigene Tennishalle. Und weil Niki Pilic halt Niki Pilic ist, war der Herrenstützpunkt München. Und Karl Mailer kam auch aus München, sodass für uns männliche Nachwuchsspieler quasi das Leistungszentrum immer in München war und wir dann immer am Olympiastadion und im Olympiapark trainiert haben. Und Niki war halt einfach legendär. Und da habe ich dann so auch meinen ersten Kings Cups Einsatz in Turin sozusagen von ihm mitgeteilt bekommen. Aber ich sag mal, wer mit Niki Pilic spricht, der muss halt sozusagen Niki Pilic Deutsch sprechen können. Es gibt da so
Ja.
viele Lexika. Ein Lexika, was sicherlich noch fehlt, oder Lexikon, das fehlt, ist das Niki Pilic Deutsch, Deutsch Niki Pilic.
Ja.
Weil, ich sag mal, einfach für die Hörer, legendär ist immer, wenn Niki Pilic dich versucht hat, auf dem Mobiltelefon anzurufen und und die Combox rangegangen ist, dann sagte er, hier ist Niki, ich rufst du an. Ja, du musst natürlich erstmal überlegen, was wollte er dir jetzt sagen, ne? Aber er formulierte das ganz kurz und knackig, hier Niki, ich rufst du an. Genau.
Legendär. Und dann kam es zum Einsatz. Wie war
Genau,
das
wir
für
waren
dich?
in Turin und haben gegen Schweden gespielt. Schweden war natürlich sozusagen der ganz klare Favorit, aber ich hatte eine gute Saison. Ich hatte ja auch sozusagen 91, 92, das waren meine zwei besten Jahre auf der ATP-Tour. Dann hatte ich quasi 4-3 und kam zum Seitenwechsel, hatte den ersten Satz sensationell gewonnen. Und saß auf der Bank und dachte, jetzt muss irgendein Wunder geschehen, dass ich nochmal einen Break hole und dieses Match gewinnen kann für Deutschland. Wir waren damals mit Mark-Kevin Göllner, waren wir da, Lars Kozlowski und Bernd Karbacher. Und dann saß ich da auf meiner Bank und wurde immer unruhiger und wartete jetzt auf den klugen Spruch von Niki, ne? Und dann sagte Niki, und im Nachhinein habe ich das dann erst verarbeitet und verstanden, was er mir eigentlich sagen wollte, aber in dem Moment hat es auch gereicht. Er sagte einfach zu mir, er kniete sich ja immer vor dich sozusagen, also er sprach dich nie von der Seite an, sondern immer frontal und sagte, Markus, wenn du machen Ball rein, wir können machen Break.
Und hast du machen
Und
Break?
dann bin ich wirklich rausgegangen, hab gedacht, okay, egal wie gut der Schwede jetzt aufschlägt, ich muss einfach diesen Return ins Feld kriegen. Und wenn ich den im Feld habe, dann hart, aber gut mit Abstand zu den Seitenlinien und genügend Abstand übers Netz immer wieder rüber. Und siehe da, ich machte das Break zum 5-3, ich brachte meinen Aufschlag durch zum 6-3 und habe quasi im Nachhinein eigentlich so als Tennis-Learning, aber vielleicht auch als Learning fürs Leben, es sind
Ja.
die einfachen Sätze, die dich voranbringen. Also du hattest dann auch Coaches, sag ich mal, in der Bundesliga,
Ja.
die haben dir sozusagen dann 5 Minuten dich zugetextet und du hast eigentlich überhaupt nichts davon gehabt. Und der Erfolgsfaktor, und ich glaube, das machte Nikis Kompetenz auch aus, und das war nicht, weil er nicht sozusagen perfektes Deutsch sprach, sondern er konnte in 2 Sätzen dir sagen, was jetzt in dieser Spielsituation wichtig ist.
Situativ coachen. Bespreche ich auch mit meinen Mannschaftskameraden regelmäßig, ne, dass man nicht immer die gleiche Schallplatte auflegt, sondern vielleicht auch mal ganz ruhig ist, gar nichts sagt. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass viele, die auf der Bank sitzen, dann im Punktspiel eigentlich immer die, also geh durch den Ball, also immer die gleichen Phrasen von sich geben, Punkt für Punkt spielen, auch ganz, ganz schöne Phrase, wo du denkst so, ja, Dicker, okay, ich spiele jetzt Punkt für Punkt, aber, ne? Oder irgendwelche Tipps geben, die derjenige technisch gar nicht umsetzen kann. Also wenn jemand kein Slice spielen kann, kann ich nicht sagen, spiel Slice. Aber das ist ein anderes Thema. Und okay, verstanden. Niki hat da dann im Prinzip en point euch gesagt, was zu tun ist, in welcher Situation. Ich habe gelernt, man hört ja mal so die lustigen Anekdoten, der war aber auch echt ein beinharter Hund. Der hat euch richtig, also links und rechts in alle Ecken gejagt. Beim Training. Man kann es sich ja kaum vorstellen. Der hat ja jetzt nicht aus dem Eimer Training gegeben, aber ich habe gelernt oder gehört, dass da durchaus auch schon sich Leute fast übergeben haben nach dem Training. Ist das richtig oder halt,
Ja,
ist es ein
aber
Gerücht?
ich glaube, das war so ein bisschen, also das musst du jetzt auch nochmal zweiteilen. Auf der einen Seite hatten wir damals sehr viele osteuropäische Trainer in Deutschland, ne? Also Niki sozusagen kam aus dem heutigen oder für ehemaligen Jugoslawien. Wir hatten ganz viele polnische Davis-Cup-Spieler, die Trainer waren. Also im Leistungszentrum in Kamen, im Westfälischen Tennisverband, habe ich die längste Zeit mit Georg Sonsalla trainiert. Und ich sag mal, die waren halt wirklich so drauf, dass sie gesagt haben, du musst im Training über die Grenze gehen, damit du im Match sozusagen innerhalb sozusagen deines Niveaus bleibst. Und die waren natürlich auch, sag ich mal, streng und auch der ein oder andere blaue Fleck sozusagen, den hast du dir im Training zugezogen, weil wenn du halt mal Blödsinn gemacht hast oder wenn du nicht das gemacht hast, was gefordert war, dann kam auch mal ein schnell fliegender Ball und der ging sozusagen nicht höflich an dir vorbei, sondern der traf dich, ne? Also
Heute undenkbar, ne?
ja, heute würdest du wahrscheinlich sozusagen vors Gericht gehen und würdest den Trainer verklagen, weil das arme
Ja.
Kind wurde sozusagen mit 120 Stundenkilometer abgeschossen vom Trainer. Aber das zählte damals dazu. Das soll jetzt auch nicht heißen, ich meine, wir wissen alle, vor 80 Jahren gab es auch noch irgendwie einen Rohrstock in der Schule und der Lehrer hat sozusagen irgendwelche Hiebe verteilt. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich damit sagen will. Aber es gab schon, sage ich mal, diese osteuropäischen Trainer und das war sicherlich mit ein Erfolg von ihnen, warum sie auch an so vielen Trainingsstützpunkten, in so vielen verschiedenen Sportarten unterwegs waren halt wirklich sehr, sehr diszipliniert, streng und vielleicht auch ein Stück weit überhart, aber ich sag mal, im Nachhinein hat das sicherlich nie geschadet. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an den Helmut Lüthi denke, in Mannheim, ein ganz feiner Mensch sozusagen, der hat das sozusagen einfach durch Contenance gemacht. Also kannst Patrick Kühn, wenn du den auch mal sozusagen vor dem Mikro hast,
Hatte ich schon.
oder hat es schon. Der kam ja sozusagen aus dem Saarland, hatte seine erste Trainingseinheit bei Helmut Lüthi in Mannheim, kam 15 Minuten zu spät und entschuldigte sich tausendmal. Und Helmut Lüthi hat einfach seinen Kaffee getrunken, seine Zigarette geraucht und hat gesagt, das ist schön, Herr Kühn, dass Sie da sind. Und Sie können jetzt genauso schnell, wie Sie gekommen sind, wieder ins Saarland nach Hause fahren. Nur ist pünktlich Trainingsbeginn und ist es mir wurscht egal, warum Sie zu spät kommen. Sie sind 5 Minuten zu spät. Heute ist Ihre Trainingseinheit gestrichen. Das war die allererste Begegnung, die Patrick Kühn mit Helmut Lüthi hatte.
Die Anekdote hat er nicht erzählt. Der war auch wirklich lange und ein super Gast. Ich habe sogar jetzt mit meiner Tennismannschaft auch ein Seminar bei ihm belegt. Wir haben in Hamburg ein Wochenende Tennis gespielt, kann ich jedem nur empfehlen. Enjoy your game. Macht er ja zusammen mit Felix Greve aus Hamburg. Teilweise machen die das auch im Robinson Club im Urlaub noch und holen noch einen dritten dazu. Also sensationell. Wir haben Bounce and Hit halt geübt und den Ball ins Feld geatmet, ne, um ein bisschen mehr Länge hinzubekommen. Bei den Schlägen. Ich will jetzt aber hier nicht hier zu viele Geheimnisse verraten. Also jeder, der die Chance hat, da bei Patrick Kühn und Felix Greve ein Seminar zu belegen, der sollte das tun. Die Geschichte hat er nicht erzählt. Er hat aber geile andere Geschichten erzählt, auch von Niki Pilic. Also Wahnsinnsanekdoten, aber das würde jetzt zu weit führen hier an der Stelle. Auch ein ganz, ganz lieber, ganz sympathischer, engagierter Mensch bis heute, der kompetent Tennis kommentiert und auch total bodenständig da ist und auf Augenhöhe mit jedem spricht und wirklich Tennis liebt. Und das merkt man, und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Und ich habe ja in Vorbereitung, lieber Markus, auf deine beeindruckende Karriere geschaut, bevor wir nachher zum Tennisabitur kommen. Da habe ich eine richtig geile Kategorie rausgesucht. Das macht jeder hier und da besteht auch jeder, keine Sorge.
Okay.
Da kann gar nichts kaputt gehen. Es ist immer eher informativ dann auch für den Hörer. Aber ich gucke hier oder ich scrolle hier mich durch deine Tenniskarriere und da kommen halt Namen hervor. Ich werde die gleich mal so ein bisschen runterrattern, weil ich weiß, dass die Hörer das eben auch ganz gerne lieben. Die sind so alt wie wir ungefähr, ja. Und die freuen sich dann auch, wenn sie wissen, dass Markus Nevi gespielt hat gegen Anders Jarit, Carsten Brasch, Karel Kučera, Sampras, damalige Nummer 1, Chesnokov, Hotteskov, Berasategui, Mancini aus Argentinien, Karel Novacek, Roten Baumsieger gewesen, Ivan Lendl, auch Nummer 1 der Welt gewesen, Martin Reite und ich würde gerne einsteigen, Jonas Björkman. Also ich könnte jetzt hier noch unglaublich viele Namen aufzählen, das würde aber dann, glaube ich, zu weit führen und du kannst das natürlich gerne noch ergänzen. Aber ich würde gerne anfangen mit Jeff Tarango, das ist sicherlich ein Stachel im Fleisch, weil wir müssen auch über die unangenehmen Matches reden und wir fangen erstmal an mit einer 6-0-6-2-Führung bei den Australian Open gegen gegen das sogenannte Enfant Terrible. Deswegen habe ich mir diesen Namen rausgesucht. Ja. Also alle sagen, oder viele sagen, das war so vom Benehmen her mit einer der schlimmsten.
Ja.
War das so? Und
war
erinnerst
so,
du dich, was war da los? Warum war der so schlimm?
Naja, ich sag mal, er hat sich mit jedem angelegt. Also er war quasi die Nachfolgegeneration von John McEnroe. Dadurch, dass er halt nie so gut war wie John McEnroe. Und ich meine, das ist ja auch menschlich. Je besser du bist, desto mehr wird dir verziehen. Ich meine, bei John McEnroe war jetzt auch kein sozusagen anständiger Spieler auf dem Platz in manchen gewissen Szenen. Aber er war halt die Nummer eins und er war halt ein Genie auf dem Platz. Jeff Tarango sozusagen war halt keine Nummer eins und sag ich mal, deshalb ein Stück weit weniger Genie. Und deshalb fällt das dann halt sozusagen mehr auf, wenn du dich sozusagen mit dem Schiedsrichter, mit dem Zuschauer, mit deinem Gegner anlegst. Aber die machen das ja nicht, weil sie jetzt irgendwie sich damit schaden, sondern das Komische ist ja, sie wären besser dabei. Ne? Also je mehr er sich angelegt hat mit Zuschauern, Schiedsrichter und dem Gegner, umso besser spielte er Tennis.
Und du gewinnst 6-0, 6-2 die ersten beiden Sätze auf der Asche in Paris und verkackst dann in 5. Ich muss es so hart sagen, was ist da passiert? Hat er dich rausgebracht, rausgelabert? Oder war das einfach
Nein, ich glaube, bei mir, ich habe einfach im dritten Satz ein Stück weit abgebaut. Der dritte Satz war ja auch noch relativ eng. Und dann war ich sag ich mal, wie du sagst, nachdem erster und zweiter Satz so glatt liefen, war ich dann echt down und raus, habe den vierten dann auch wirklich in dem Sinne abgeschenkt und habe mich dann erst wieder im fünften Satz gefangen, aber im fünften Satz hat es dann halt nicht mehr ganz gereicht. Ne?
Passiert. Gegen ein anderes Enfant Terrible hast du natürlich auch gespielt, gegen Brad Gilbert in Wien, 92. Keine besonderen Vorkommnisse hoffentlich.
Nein,
oder doch?
Keine besonderen Vorkommnisse, aber da ist dann halt wirklich so, also so ein Brad Gilbert, das ist halt so total unscheinbar. Ich meine, der hat ja auch Boris Becker geschlagen, der war Top Ten, aber dem hast du es halt nicht angesehen. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie beim Sampras, als ich gegen Sampras in Lyon gespielt habe, war ein geiles Match und ich sag mal, da hast du einfach, das hat beim ersten Aufschlag, ich habe, glaube ich, keinen einzigen ersten Aufschlag gesehen. Ich konnte mich hinstellen, wo ich wollte. Das war so abartig schnell, wie der aufgeschlagen hat. Dafür konnte ich seinen zweiten Aufschlag, also ich glaube, hinterher hat er mir die Hand geschüttelt, hat gesagt, er hat noch nie einen Tennisspieler erlebt, der so viele zweite Aufschläge von ihm so gut retourniert hat wie ich. aber beim ersten Aufschlag hatte ich keine Chance. Also es war einfach eine Geschwindigkeitsklasse zu groß für mich. Bei Brad Gilbert sozusagen stehst du eigentlich bei jedem Ball und sagst, diesen Punkt muss ich gewinnen, den kann ich gar nicht verlieren und du verlierst ihn trotzdem.
Auch nicht schlecht. Habe ich denn in der Aufzählung eben irgendeinen Namen vergessen, wo du sagst, also das Match, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben oder dieser Name muss ja jetzt auch nicht jetzt der Top-10-Spieler gewesen sein, kann ja auch irgendein anderes Match gewesen sein in deiner Karriere, wo du dich besonders gerne dran erinnerst.
Also ich glaube, die zwei Matches, sage ich mal, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind oder die drei Matches, ist einmal sozusagen mit Rot-Weiß Hagen der Wiederaufstieg in Bamberg im entscheidenden Doppel, wo sozusagen wir bei 4-4 auf dem Platz standen und ich in dem Moment wirklich mein bestes Tennis gespielt habe. Und
mit wem standst du da auf dem Court?
Ich kann es dir nicht mehr sagen.
Okay,
Genau, also das ist sozusagen der Wiederaufstieg Bundesliga mit Rot-Weiß Hagen in Bamberg. Das ist ein Match, was mir in Erinnerung geblieben ist. Dann sicherlich legendär das Halbfinale, der Sieg gegen Younes El Anoui in Agadir, weil da stand, glaube ich, gefühlt ganz Marokko auf dem Platz. Und also so viel Zuschauer habe ich selten gesehen auf dem Tennisplatz. Also der Center Court in Agadir, der war, glaube ich, bis zu 120% ausgebucht und wir liefen sozusagen Primetime im marokkanischen Fernsehen.
Ja.
Das war eine irrsinnige Stimmung, was da abging. Das war sozusagen Bredelle umgekehrt. Sozusagen ich war der Gast und Younes ja. hatte den Heimvorteil. Und dann, sage ich mal, das Match, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist in Montreal. Mein erster ATP-Punkt in Kanada, weil damals war ja das System so, du spieltest halt Satellite-Turniere, drei vorne weg. Wenn du dich qualifiziert hattest für die besten 16, kamst du ins Satellite-Finale und da wurden dann Satellites-Punkt erst in Weltranglisten-Punkte umgerechnet und die Bedingung war, du musstest mindestens ein Hauptrunden-Match gewonnen haben ich brauchte sozusagen damals noch einen Sieg. Und ich hatte versucht, meine ersten Weltranglistenpunkte in Amerika zu sammeln. Ich war 4 Wochen in Arkansas auf Hartplatz, bin leider gescheitert. Dann bin ich nach Kanada gefahren. Mein Vater musste weg. Das heißt, ich war dann die ersten 4 Wochen war mein Vater noch mit mir in Amerika. Danach war ich 4 Wochen ganz alleine, ohne Eltern. Ich war aber 17 Jahre alt hatte irgendwie ein paar Traveler-Schecks, weil Kreditkarten da hat es in dem Sinne damals auch noch nicht. Bin dann irgendwie mit einem Amerikaner, der auch in Arkansas gespielt hat, und hat gesagt, ja, Canadian Satellite, I drive up there, you can share with me the petrol and I take you in my car. Und dann sind wir da hoch, haben in Familien gewohnt, Hotels waren überhaupt nicht vorstellbar, waren nicht finanzierbar. Und dann war sozusagen die irre Geschichte, die ersten zwei Turniere in Kanada fanden im britischen Teil statt, also im englischsprachigen, und waren auf Hartplatz. Und wieder hatte ich keine Chance. Und die letzten zwei waren im französischen sprachigen Teil und die haben natürlich auf Sandplatz gespielt. Ne? Und auf einmal all die Gegner, die mich auf Hartplatz fürchterlich abgezogen haben, auf Sandplatz, haben dann sozusagen Haue von mir gekriegt. Ich hatte nur das Problem, es gab einen sehr guten kanadischen Tennisspieler aus dem französischsprachigen Teil, Andrew Snyder, und den kriegte ich dann in der zweiten Runde, sodass ich es fürs Masters geschafft hatte. Da brauchte ich jetzt sozusagen noch einen Sieg und ich glaube, als ich diesen einen Sieg hatte, ich habe den ganzen Tag nur noch geheult. Das war mein erster Weltranglistenpunkt und damit sozusagen hatte ich mir 1987 dann den Weg geebnet, überhaupt Satellites spielen zu können, dann auf Challenger-Turniere zu gehen und dann auf ATP-Tour-Turniere zu gehen. Also das ist so ein Moment, wenn du deinen ersten ATP-Punkt holst, den vergisst du nie mehr.
Das glaube ich. Gänsehaut am ganzen Körper. Und wir erinnern uns, also ich habe es ja hier vor mir, in Agadir, das war ja ein Halbfinale gegen El Anoui. Ja. Ich meine, das ist der 1992 gegen Becker erste Runde Olympische Spiele in Barcelona gewonnen hat.
Ja.
Also es war so eine der bitteren Niederlagen,
ja.
Wenn man Boris Becker ein bisschen verfolgt hat damals. Und das haben ja relativ viele. Und weißt du noch, gegen wen du im Finale gewonnen hast in Agadir?
Martin Keite.
Das ist ja auch eine Legende auf Sandplatz.
Ja,
also der war Nummer 11 der Welt oder so.
Ja, da bin ich über mich hinausgewachsen, weil Younes El Anoui in Agadir zu schlagen und dann Martin Reite im Finale.
Und Kuretja im Viertelfinale. Also da Goran Pripic in der ersten Runde. Also das ist schon, ging einiges.
Sensationelles Turnier, Agadir.
Ja, da hast du dich wohlgefühlt offensichtlich.
Ja.
Gut, nächste Woche dann, zweite Runde warst du dann gegen Lendl verkackt.
Ja.
Schade.
Kann passieren, sag ich mal, war trotzdem ein gutes Match gegen Ivan Lendl.
Aber wenn, dann kannst du auf Asche gegen ihn gewinnen, oder?
Ja.
Oder Rasen?
Ist zu langsam. Ich sag mal, das fragen ja auch immer viele, wieso warst du nie auf Hartplatz gut, wieso warst du nie auf Rasen gut? Weil ich halt, sag ich mal, typisch aufgewachsen bin, wie damals sozusagen deutsche Tennisspieler. Das heißt, ich war sehr gut auf sehr schnellen Belegen und ich war sehr gut auf Sand, aber alles, was mittelschnell war, lag mir halt nicht so. Und warum war ich auf sehr schnellen Belegen gut? Das ist vielleicht auch noch eine Anekdote. Es gab in Hagen einmal im Jahr in einer Sporthalle, also Schulsporthalle, ein Tennisturnier. Da haben eigentlich ganz wenige sozusagen es ins Finale geschafft, weil das wurde auf Linoleum, hat in der Sporthalle gespielt. Und wir haben aber im Stützpunkt Münsterland einmal in der Woche sonntags auch in der Schulsporthalle auf Parkett trainiert. Und Parkett ist noch mal schneller. Ja? Also auf Parkett, da brauchst du nicht ausholen, da hast du sozusagen eine Führstrecke von irgendwie 5 Zentimeter. Aber wenn du weißt, wie man auf Parkett Tennis spielt, dann kannst du eigentlich auf jedem Belag Tennis spielen. Ne?
Dann kommt dir alles langsam vor danach.
Genau.
Das ist ja stark. Das ist so wie 200 auf der Autobahn fahren und dann runter auf 100. Dann kommt dir 100 langsam vor. Ne?
Genau.
Ja, sensationell. Stark. Magnus Gustafsson sehe ich noch. Renzo Forlan. Horacio de la Peña.
Ja.
Javier Sanchez. Emilio Sanchez.
Genau, Emilio Sanchez, Javier Sanchez und dann zwei große Namen, die ich 92 in München geschlagen habe. Medvedev sozusagen, der ja dann der neue russische Tennisstar wurde.
Oh ja.
Und Richard Krajicek, der dann darauf Wimbledon gewonnen hat.
Oh ja, mein lieber Mann. Ja, München Halbfinale, ganz knapp verloren gegen Larsson.
Genau, mit Matchball gegen Larsson leider im Tiebreak verloren.
Ja, eine Sache, das habe ich aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Ich gucke mir immer so die ATP-Statistik an. Wer waren so die besten und wer waren die schlimmsten Gegner? Mhm. Ich sehe, während ich hier durchscrolle, relativ häufig den Namen Peres Roldan. Ich glaube, gegen den hast du ein paar Mal gespielt. Ja. Fällt dir spontan ein Spieler ein, gegen den habe ich fast immer verloren und gegen den habe ich fast immer gewonnen? Oder gibt es da gar keinen Namen, der dir spontan einfällt?
Also ich glaube, der schwierigste Spieler sozusagen war für mich Jordi Arese.
Ah, okay.
Weil der hat ja auch
Spanier.
Mal gewonnen. Ich weiß, nachdem ich schon oft gegen ihn verloren hatte, habe ich dann in Bostad gegen ihn gespielt.
Oh.
Und das war für die Zuschauer sicherlich kein Augenschmaus, aber ich hatte, nachdem ich gesehen hatte, ich habe auf Sand gegen ihn einfach keine Chance, habe ich dann das gespielt, was wir in der Jugend damals im Leistungszentrum in Kam trainiert hatten. Ich weiß nicht, ob es das heute noch in den Leistungszentren gibt. Wir hatten so zwei Stangen, die hast du an den Netzpfosten montiert. Die gingen 4 Meter in die Höhe, dann wurde oben nochmal ein Netz gespielt. Und das war so wirklich, um, sag ich mal, Topspin, Lob und starken Topspin zu spielen, spieltest du dann sozusagen 4 Meter übers Netz, eine ganze Trainingseinheit. Und dann habe ich mir gedacht, der ist nur 1,50 Meter groß. Ich spiele nur 4 Meter hohe Topspins. Und die ersten 3 Spiele gingen das auch super auf, weil er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Mein Nachteil war, es war der Center Court in Bostad. Der hatte natürlich hinten 2 Meter mehr Auslauf. Das heißt, er konnte dann zurücklaufen. Ich sag mal, auf dem deutschen Tennisplatz wäre wahrscheinlich jeder dritte Ball über ihn drüber gesprungen. das sieht nicht schön aus, aber war sehr effektiv. Aber trotzdem, sag ich mal, es hat nicht ganz gereicht. Auch in Bostad habe ich gegen Jordi Arese verloren.
So muss es aber auch sein. Da muss man sein Spiel anpassen und, mein Gott, sein Bestes probieren. Auch wenn man das Gefühl hat, dass der andere besser ist. Ich sehe hier jetzt relativ spontan in Rennes Finale Brasch verloren, Heilbronn Finale Brasch verloren. Wie ist die Bilanz gegen Katze Brasch? Ohne dass ich jetzt hier...
Ich würde sagen 2-5.
Ah, okay. Also der hat dann auch nochmal ganz gut...
Genau. Katze war auch sozusagen einer der viel häufiger gewonnen hat als ich, wenn wir aufeinander getroffen sind.
Okay, also Hut ab, das sage ich jedem, der hier Top 100 oder Top 300 Welt war. Da kann man stolz drauf sein. Das wird ja manchmal immer so reduziert auf Becker, Graf, Stich, das deutsche Tennis. Und vielleicht aus Versehen wird dann nochmal Tommy Haas und Kiefer genannt. Oder Claudia Kohde-Kilsch, die Nummer 4 war, die war auch schon zu Gast hier. Mhm. Du hast Meinecke Osterthun genannt, Udo Riglewski, die waren auch schon alle hier, Patrick Kühn. Also Jörn Rensenbrink, ihr teilt ein Schicksal, ihr beiden. Rate welches. Das ist der Einstieg zum Tennisabitur.
Okay.
Das gleiche höchste ATP-Ranking. Also ihr wart beide Nummer 70 der Welt.
Das würde mich jetzt überraschen, weil Jörn war nicht im Einzel 70 in der Welt.
Nein?
Nein.
Okay. Was mache ich jetzt? Ich gebe jetzt hier Jörn Rensenbrink ein bei ATP Tour. Live und in Farbe. Mach mich nicht fertig hier. ATP. Zack. Also entweder habe ich mir jetzt was ganz falsch gemerkt. Oder...
Das war die erste Prüfungsfrage.
Ja, das war der Einstieg. Das war der Einstieg. Der war Achtelfinale US Open. Das weiß ich. Einmal... Nummer 70.
70?
Nummer 70, da ist ihm einer rausgerutscht.
Okay.
Frag mich nicht, wo, wie, wann. Aber ja, das habt ihr gemeinsam.
Gemeinsam.
Immerhin. Und Jetzt kommen wir zum Tennisabitur. Wir haben ja einige Namen hier genannt. Und du hast bei Rot-Weiß Hagen gespielt. Die Bredelle zieht sich wie ein roter Faden hier durch diesen Podcast, obwohl ich selber noch nie da war, was ich mir fast schon vorwerfen muss, lassen muss.
Du
Das
hast ja noch
höchste
Zeit
Ranking.
hinzufahren.
Ich werde nächstes Jahr, glaube ich, zu diesem Boardman Open mal hinfahren, zu diesem Challenger-Turnier und mir das mal anschauen. Du hast ja viele andere Teamkameraden gehabt, die auch an der Bredelle gespielt haben. Und ich frage dich nach dem höchsten Ranking, ganz simpel, so wie bei dir und bei Renze auch. Und du darfst natürlich abweichen. Und jetzt müssen wir über diese Abweichung sprechen. So, also man könnte ja vereinfacht sagen, plus minus 10 Plätze vielleicht. Ist das fair? Oder ist das, ja? Und dann steigen wir mal ein mit Carsten Brasch, das höchste Ranking von deinem Teamkameraden, Freund Carsten Brasch.
Ich würde sagen, der war Top 40, irgendwo 35.
38. Also das ist schon mal ein Punkt. Guck mal, so einfach geht's los. Erinnerst du dich, mein Jahrgang aus Hamburg kommt, an Axel Preetsch? Oder ist das nach deiner Zeit?
Nein, Axel Pretz sagt mir was, ja.
Gut, na, mit dem durfte ich mal ein Doppelchen spielen. Also der war mein Jahrgang, hat immer alle weggerammt in Hamburg, aber auch deutscher Meister gewesen. Und ich habe den auch mal in Paris gesehen, wie er gegen Marcelo Rios furchtbar vermöbelt wurde. Wo stand Axel?
Ich würde sagen 100.
99. Hut ab.
Und
Genau.
der hat einen coolen Coach, das Enfant Terrible. Also wenn Jeff Tarango das Enfant Terrible des amerikanischen Tennis war, dann gab es sozusagen einen Spieler, den musst du kennen. Der ist legendär. Das ist das Enfant Terrible des deutschen Tennis. Christian Geier.
Den kenne ich sehr, sehr gut, weil ich ja aus Hamburg bin. Und wir beide könnten jetzt 30 Geschichten von Christian Geier erzählen, die wir erlebt haben oder die wir gesehen haben. Und die Hälfte davon dürfen wir hier nicht erzählen.
Da hast du hundertprozentig recht, aber eine, die wir erzählen
Bitte,
dürfen, ist,
bitte.
er
Aber
hat ja
nur
auch
welche, die wir
jemals
erzählen
Online
dürfen.
gespielt, er war auch sozusagen Schützling von Helmut Lüthi und hat irgendwann mal irgendwelche muskulären Verhärtungsprobleme gehabt und
Ich
damals war er
brauche
sein.
Kompression, ist das Stichwort.
Genau, und hat sich dann einen Taucheranzug bei Engelhorn Sports gekauft und ist mit einem Taucheranzug zum Training erschienen.
Ich kenne die Geschichte, dass er Axel mal losgeschickt hat, irgendwo, aber ich war nicht dabei, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage hier. Ich brauche Kompression. Ich brauche Kom Und dann ja, hat er sich Kompression durch diesen Taucheranzug besorgt.
Genau.
Ärmel abgeschnitten.
Genau. Legendär.
Wahnsinn. Super Typ. Gibt immer noch ein Hamburg-Training hier bei Clipper.
Ja.
Also legendär. Den habe ich Quali Roten Baum gesehen, die noch beim UAC gespielt wurde damals. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Damals in Hamburg
Ja.
wurde die Quali outgesourced auf eine andere Anlage innerhalb von Hamburg. Und da habe ich ihn gesehen mit seinem Fischer Monoschläger.
Ja.
Wahnsinn. Apropos, deine Schläger, die du gespielt hast, du hast mit Holz angefangen, hoffentlich.
Ja, ich habe wie jedes Kind sozusagen mit Snowboard Jan Kuddisch angefangen, dem
Ja.
Kinderschläger. Dann sozusagen natürlich das goldene Björn Borg-Alter sind wir alle auf Donny gewechselt. Und dann von Donny, damals sag ich mal, war ja Herzogenaurach noch ein großer Tennissponsor, waren die meisten Leistungszentren, so auch das Westfälische Leistungszentrum von Adidas gesponsert. Dann erst auf den Hurricane, das war der erste Holzschläger von Adidas, der aber schon ein Lochherz hatte, also sozusagen nicht ein Monoframe, sondern sozusagen das Y.
Den hatte Lendl, ne?
Bitte?
Ivan Lendl hat den gespielt, kann
Nein,
das
nein,
sein?
Ivan Lendl hat dann gespielt den GTX Pro, das war der
Okay,
blaue, das war
ja.
der erste Carbon-Schläger, logischerweise dann vom Hurricane zum GTX auf den ersten Carbon-Schläger gewechselt. Und als ich dann quasi nach Rot-Weiß Hagen selbst ins Profigeschäft eingestiegen bin, ging dann sozusagen bei mir der Schlägervertrag auf Head und der Bekleidungsvertrag auf Reebok.
Gab es da Euronen? Gab es da Deutsche Mark für? Oder nur das Material? Ihr habt noch Kohle bekommen, ne?
Es gab, sage ich mal, am Anfang, sage ich mal, bis ich 19 war, gab es sozusagen nur das Material und mit dem ATP-Ranking gab es dann einen Bonusvertrag. Je nach ATP-Ranking kriegtest du auch noch Kohle.
Ah, okay. Also knallhartes Leistungsprinzip auch im Vertrag
Knallhartes Leistungsprinzip.
dann. Okay. Fair enough. Aber wir sind ja beim Tennisabitur. Michael Kohlmann, Bundestrainerlegende, auch ganz, ganz großer Doppelspieler, habe ich mir sagen lassen. Also gefühlt meinten halt ein paar Teamkameraden von dir, mit Kohle an der Seite konnte nichts schief gehen im Doppel. Wo stand der? Höchstes Ranking.
Michael hat Davis Cup auch, ich würde sagen, 110.
98, lassen wir mal gelten. Lassen wir mal ganz großzügig gelten. Und um das Ganze abzurunden, Javier Frana, ich meine, das war ein Argentinier, aber nagel mich nicht drauf fest. Den kennst du besser als ich, hoffentlich.
Ja. Ja, Javier Fahner war auch, sag ich mal, ein sensationeller Spieler, ganz klassische Schlägerführung und sicherlich ein Top-30-Spieler. Argentinier, also so Martin
Aber
Kreiter.
was für eine Punktlandung hier. Hut ab. Nummer 30. Also fast alle meiner Gäste bekommen eine 2 im Tennisabitur. Hier muss ich eine 1 vergeben. Markus, das ist wirklich beeindruckend.
Das passt dann ja wieder zu meinem Wikipedia-Tennis-Spitznamen. Du hast ihn wahrscheinlich auch herausgefunden, oder? Was war mein Tour-Spitzname?
Sag mal bitte. Ich habe Wikipedia nicht gelesen, offen gestanden. Ich
Der
gucke.
Professor.
Der
Ja,
Professor.
der Professor. Genau.
Warum der Professor?
Und
Weil du so ein Brain
du,
bist und dich an alles
nein,
erinnerst.
das ist. Ja, na, ja, erstens habe ich ein sehr gutes Gedächtnis, das wusste ich aber damals ja noch nicht, da war ich ja noch jung. Nein, das hing mit meinen Vorlieben zusammen. Also ich hatte nie Stress am Frühstücksbuffet mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen. Wir konnten uns immer in der Frankfurter Allgemeine Zeitung teilen, weil ich habe immer den Wirtschaftsteil genommen und sie haben immer den Sportteil genommen. Das
Der
heißt,
Professor.
genau, der Professor, das heißt, ich hatte mich immer sozusagen für den Wirtschaftsteil interessiert und für Philosophie. Und dementsprechend waren dann die Konversationen auch über Börsenbewertungen, Unternehmensfusionen, Makroökonomie, Mikroökonomie und Philosophie. Und das Ganze kam dadurch, ich glaube, was heute ja auch wichtig ist, und das merke ich auch in der eigenen Familie, Vorbilder, glaube ich, sind ganz, ganz wichtig für Menschen. Und mein großes Vorbild, sage ich mal, neben, sage ich mal, dem Sport, was natürlich mit Björn Borg angefangen hat und dann mit Ivan Lendl weiterging, war halt in der Wirtschaft Alfred Herrhausen, dem ehemaligen CEO der Deutschen Bank. Und er wiederum sozusagen war ein großer Freund von Popper, dem Philosophen. Und so war halt mein Studium beim Frühstück oder wo immer wir saßen auf der Anlage und uns die Zeit vertrieben haben, Wirtschaftsliteratur und Philosophie. Habe ich
Also,
meinen Spitznamen gekriegt, der Professor.
wurdest du auch so genannt, richtig?
Ja,
Ah,
also
witzig.
ich sag mal, wenn du hier mit Michael Schapers, Paul Haarhus, den holländischen Kollegen oder so,
Ja.
sozusagen, da war ich nicht Markus, da war ich sozusagen der Professor
Geil.
in Rot-Weiß-Hagen in der Bredelle und im Westfälischen Tennisverband sozusagen. Da war es dann auch immer lustig, war mein Spitzname sozusagen abgelehnt von einem sehr berühmten Hit der Village People, da war ich in the Navy.
In the Navy. Okay, ja, verstanden. Auf so einen Scheiß kommen nur Tennisspieler, ne?
Genau.
Ja, klar, legendär. In the Navy. Ich hab's vor Augen. Oder in den Ohren. Stark. Ja, Mensch, das ist ja wirklich, wirklich interessant. Und dass du da entsprechend ja auch wirklich Karriere gemacht hast, habe ich ja gesehen. Vielleicht stellvertretend für den Hörer, wo wir wissen, dass wir hier natürlich schwerpunktmäßig über Tennis sprechen. Du hast ja eine beeindruckende Karriere hingelegt. Was machst du heute? Du arbeitest.
Heute arbeite ich für die älteste Weinhandlung Europas, der Schuler 1694 AG. Nomen ist sozusagen Programm, 1694 gegründet. Ein Schweizer, ja, sag ich mal, einfach sehr mutiger Mensch, der angefangen hat, im 17. Jahrhundert Käse vom Kloster Engelberg nach Norditalien, nach Intra zu befördern und auf dem Rückweg Wein mitzunehmen von Intra in die Schweiz. Und dieses ehrwürdige Familienunternehmen in 11. Generation gibt es heute immer noch. Und ich darf sozusagen die Weinkellerei, die Weinmanufaktur und den Weinhandel leiten. Und wir haben sehr schöne Weine. Die Hörerin oder der Hörer, der sich für Wein oder die sich für Wein interessiert, wenn ihr in der Schweiz wohnt, schuler.ch, wenn ihr in Deutschland wohnt, schulerweine.de, einfach mal gucken und es ist ein spannendes Produkt.
Wunderbar. Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall.
Cool.
Und dann kann da jeder raufklicken und direkt online bestellen.
Und direkt online bestellen.
Wunderbar. Also muss man nicht über den Handel irgendeinen Umweg gehen, sondern kann direkt sich 8 Kisten online bestellen.
Definitiv. Alkoholfrei mit Alkohol und ein ganz neues, cooles, innovatives Getränk, Fellini Füfur mit nur 3% Alkohol, aber super lecker. Momentan nur in der Schweiz im Vertrieb.
Ah, interessant, interessant. Da werden wir uns mal durchtrinken durch die Palette, wenn es die Zeit erlaubt. Aber ich muss ja jetzt auch sehen, dass ich mich wieder fit halte. Ich habe jetzt ganz, ganz heiße Punktspielphase Anfang September, aber damit will ich niemanden langweilen. Nur dann können wir darauf anstoßen. Ein Hinweis sei mir noch gestattet jetzt, der dich eventuell auch interessiert. Am 13. September findet in Darmstadt wieder Du musst kämpfen statt.
Ja,
Also alle, die da Interesse haben, da hast du auch schon mal
da
mitgespielt.
bin ich die letzten 5 Jahre dabei gewesen.
Guck mal, ich
Eine
bin
ganz tolle
ganz.
Initiative vom Michael Franken und vom Philipp Stockhoff, die das ja wirklich jedes Jahr bravourös machen. Und ist einmal schön, dass wir alle da sein können und sehen. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, die Initiative Du musst kämpfen mit der Geschichte, mit dem, was dahinter steht und vor allen Dingen mit den ganzen Spenden, die wirklich dann sozusagen in die Gesundheitsförderung in die Jugendarbeit gehen. Also ein ganz tolles Projekt, du musst kämpfen.
Wunderbar, das unterstütze ich auch, wirklich im sehr überschaubaren Rahmen, aber eigentlich müsstest du ein Griffband von mir dann überreicht bekommen in deinem Goodie-Bag. Ich habe da
Okay.
ein kleineres Paket hingeschickt mit ein paar Klamotten in sehr überschaubaren Rahmen. Irgendwann will ich auch mal mitspielen. Ich habe an dem Tag leider, wie soll ich sagen, Geburtstag, meine Tochter hat Firmung, ich habe Aufstiegsspiel und ich habe 30-jähriges Abi-Treffen. Also schlimmer geht's nimmer. Und ich glaube, ich habe jetzt 5 Gründe genannt, warum ich nicht in Darmstadt dabei bin,
Hast du,
aber
hast du, hast du. Kann ich bestätigen.
auf mich wartet auch wirklich niemand dort. Nur ich würde es mich natürlich sehr freuen, da irgendwann mal dann gerade auch bei der Abendveranstaltung teilzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie auch noch Karten erwerben kann. Da muss man online sich jetzt durchkämpfen oder einfach als Zuschauer dann nach Darmstadt kommen oder das Einfachste, Geld spenden für den guten Zweck an Du musst kämpfen. Das ist eine Sache, die ich sehr unterstütze, so wie das jüngste Tennisturnier auch, worüber wir vorhin sprachen, als Fairplay Award Sponsor. Also von der Seite, lieber Markus, habe ich vergessen, dir eine Frage zu stellen? Gibt es irgendeine Anekdote, wo du sagst, Junge, warum hast du die Frage denn nicht gestellt? Oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Es gibt noch eine
Bitte.
Anekdote, und da sind wir wieder zurück in Agadir. Nachdem ich dann gegen Martin Reiter den Challenger in Agadir gewonnen habe, kriegte ich natürlich so eine schöne, große, silberne Pokalschüssel als Gewinn. Und was habe ich sozusagen am nächsten Tag gemacht? Ich habe mir sozusagen 2 Handtücher genommen, habe diese Schüssel eingewickelt, habe sie in meine Tennistasche gepackt, habe alles drüber gelegt, dass die ja kratzfrei nach Deutschland kommt. Wir sind in Marokko in Agadir am Flughafen. Und Karl Mailer, mein Coach, der natürlich schon 50 Jahre Erfahrung hat, er sagt zu mir: Wo ist die Schüssel? Dann sage ich: Du, die ist in 2 Handtüchern eingepackt, mitten in der Tennistasche, die kommt kratzfrei in Deutschland an. Sagt er: Du Vollpfosten, hol sofort die Schüssel raus. Ich also meine Tennistasche aufgemacht, mich durch die ganze Tennistasche gewühlt, um an diese Schüssel zu kommen, die Handtücher ausgenommen, die rausgenommen, unter den Arm genommen. Und dann sagt er: Du musst in diesen Ländern wie Marokko, musst du nur eins machen. Die Schüssel immer hochhalten, ja? Ich hielt also die Schüssel hoch. Wir gingen ins Terminal rein. Die ersten Sicherheitsbeamten strömten auf uns zu, wollten Autogramme. Wir mussten durch keine Sicherheitskontrolle. Wir wurden sozusagen durch den königlichen Pfad sozusagen in die Lounge geführt, von da direkt zum Flugzeug zu begleitet. Und dann hatte ich verstanden, warum Karl Mailer gesagt hat: Wenn du in Ländern wie Marokko oder auch anderswo in der Welt, sage ich mal, irgendein Sportler bist und was gewinnst, pack deinen Preis nie ein, hab ihm immer sichtbar, das macht das Leben so viel leichter an Flughäfen.
Das merke ich mir für die nächste Fernreise, Markus. Und ich werde berichten, ob das funktioniert mit dem Pokal. Mein Lieber, also ganz, ganz groß, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hut ab vor deiner beeindruckenden Karriere, nicht nur auf der ATP-Tour, auch in der Bundesliga. Mehrfacher deutscher Meister dann mit Mannheim geworden, glaube ich, wenn ich das so richtig in
Mit Blau
Erinnerung
was
habe.
Neues.
Mit Blau-Weiß Neuss, so rum. Also Hut ab und dann viel, viel Spaß am 13. September in Darmstadt. Grüß alle bekannter oder unbekannterweise dann vor Ort und ja, auf bald.
Auf bald. Vielen herzlichen Dank, Tom.
You cannot be serious!
hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.